Sönke Möhring ist zu Gast in Folge 303 Abseits, der Fußball-Podcast. Der Schauspieler, der unter anderem in Inglourious Basterds mitgewirkt hat, diskutiert mit uns über die WM. Das erste Spiel ist gespielt gegen Curaçao. 7-1 hat die DFB 11 gewonnen. Und genau darüber reden wir. Wir reden noch ein bisschen über die Eintracht, die Gerüchte zum AC Milan oder nicht. Und über Berti Vogts. Viel Spaß.
Buongiorno. Man muss dazu sagen, bevor wir hier die Aufnahme starten, hallo YouTube, hallo Spotify, hallo Internet, hallo Welt, zählt das immer so von 5 runter und für einen jungen Familienvater sind 5 Sekunden viel Schlaf. Und da muss man
bisschen näher ran, lieber Steffen, man hört
mich sehr leise. Was ist denn?
Ja, sehr gut.
So. Damals gab es noch Vuvuzela.
Auch hör auf.
Gibt's noch irgendjemand, der Vuvuzelas verkauft? Freunde, buongiorno. Hier ist Abseits der Fußball-Podcast. Wir haben den 15.06.18.07 Uhr. Wie immer, wir können natürlich nur das bequatschen, was jetzt aktuell redaktionell auf dem Tisch liegt. Wir freuen uns sehr über Christian Leini-Barton, unser Hausaufproduzent.
Schönen Abend.
Und Francesco Untied.
CEO Steffen Hertlein ist auch mit am Start.
Und, meine Damen und Herren, bitte stehen Sie auf. Bitte werfen Sie Blumen. Bitte werfen Sie Blüten. Bitte werfen Sie sich selbst. Wir freuen uns sehr. Ein lieber Freund dieses Podcasts. Meine Damen und Herren, Sönke Möhring! So, die Herren, also fangen wir direkt an. Die Deutschen sind ins Turnier gestartet. Wir haben gestern 7-1 gegen Curaçao. Erstmal eine Frage an euch. Wie steht ihr eigentlich zu Public Viewing? Sönke, bist du ein Typ von Public Viewing oder bist du jemand allein auf der Couch und ich möchte das Spiel mir in Ruhe anschauen?
Also in dem Fall mit meinem Sohn allein auf der Couch. Ich finde, so Public Viewing ist zwar schwierig. Du kriegst nichts mit vom Spiel. Dann hast du irgendwie, Alter, aber der sieht doch so gut aus. Dann spielt aber scheiße oder irgendwie sowas. Und
das ist aber ein Hübscher. Nicht. So ein Hübscher.
Ja. Die können, haben alle so Musik im Blut. Weiß ich nicht. Das ist nichts.
Was macht denn der Kevin? Spielt der Kevin nicht mehr mit? Der war so ein Hübscher.
Ja, genau. Aber abgesehen davon war es gestern, ich bin ja in Berlin, war es auch, glaube ich, 10 Grad und windig und nass. Es hat gestürmt und es war wie Herbst. Ist auch immer noch.
Ich habe gestern nochmal, wir haben ja kurz drüber gesprochen, Steffen, die Bilder von der WM 2006 gesehen, die schon 20 Jahre her ist, mein lieber Mann. Und wir hatten ja diese geile Public Viewing auf dem Main, diese riesen Leinwand. Das war cool. Hey. Aber da konntest du auch nicht hin, weil es war immer voll. Und obwohl du Eintritt bezahlen musstest.
Echt? Ich war immer da. Jeden Tag.
Es war umsonst. Es war umsonst.
Es war kostenlos.
Ja. Ja. Aber 2006 war halt auch, war ja auch zu Hause. Ne? Das war, und das war ein mega Sommer, muss man auch sagen.
Was alle Angst hatten, wenn die Engländer kommen, die Engländer haben im Römer im Brunnen getanzt, aber es war kein Stress, es war keine Aggressivität, die haben einfach nur geil gefeiert.
Weil's der Leini gerade gesagt hat, nochmal vorab, sind wir in der WM-Stimmung? Hat das gestern was gebracht oder ist das irgendwie noch so weit weg? Wie sieht's die Runde? Seid ihr eskaliert oder wie ist jetzt gerade die Stimmung, was diese WM betrifft?
Ja, antworte du mal bitte zum Schluss, weil du bist ja der Hans Landa von Abseits, deswegen, bevor du wieder draufhaust.
Ja, der Björn versucht immer bei TikTok irgendwie einen Shitstorm zu bekommen und sagt irgendwie, als die Türken verlieren, ich glaube, er hatte im Video, als es darum geht, die Türkei hat verloren, 13 Mal peinlich gesagt, peinlich, so peinlich, peinlich.
So fällt alles auf uns zurück. Sönke, wie euphorisiert bist du denn nach diesem 7-1?
Also, erst einmal bitte ich das zu entschuldigen, dass ich mich der Kleiderordnung nicht gefügt habe und kein Trikot anhab. Das machen wir vielleicht beim nächsten Mal.
So, nämlich, ja.
Entschuldigung, ja, und weil ich war heute ein bisschen hektisch unterwegs. Also, wie gesagt, mit meinem Sohn geguckt. Für den ist das mit 14 sozusagen die erste wahrnehmbare WM. Der hat jetzt auch so ein bisschen Ahnung von Fußball und ist auch gerne mit mir in Dortmund im Stadion und so weiter. Und es war natürlich ein schwacher Gegner, aber es war erstmal wichtig, dass das Spiel gewonnen wurde. Es vor allen Dingen auch das Wiederspiel, also 7 Tore von 6 Spielern ist super. Ein bisschen verstehe ich das Sané-Ding noch nicht so. Das ist, glaube ich, Nagelsmanns Geheimnis. Ansonsten fand ich das super. Die Einwechsel haben auch irgendwie gut gezündet. Undav ist der Spieler, den ich immer haben wollte. Also so einen Spieler brauchst du immer in jedem Team. Ist ein richtiger Straßenkicker. Der hat eine Bude gemacht und zwei vorbereitet. Nach seiner Einwechslung muss er halt auch erstmal machen. Also kurzum, es war super, aber den Gegner muss man natürlich auch entsprechend einschätzen oder einordnen. Aber den Schwung mitnehmen und jetzt bloß nicht großfressig und hochnäsig werden, sondern extrem maximal fokussiert. Und man haben ja dann in der Gruppe, glaube ich, Elfenbeinküste gegen Ecuador, war ja auch ein Last-Minute-1-0. Also vielleicht kommt man wirklich mit erhobenem Haupt da raus. Und mich hat das gefreut hinsichtlich der letzten zwei WMs, wo es in der Vorrunde im ersten Spiel ja schon irgendwie ordentlich geknackt hat. Ja, der Gegner sei jetzt mal dahingestellt. Also insofern bin ich eigentlich frohen Mutes. Bin ich in WM-Laune? Schwierig, wenn die Spiele im Schnitt zwischen, was weiß ich, 20 und 6 Uhr morgens sind. Ist ein bisschen doof. Wird vermutlich dann, wenn es Richtung Finalspiele geht, also Achtelfinale, Sechzehntelfinale gibt's ja jetzt auch.
So nämlich.
Wird vermutlich ein bisschen dann anders vielleicht werden und so, aber man, das ist halt einfach, mal gut, in Korea war es auch nicht anders, weißt du, da hast du dann halt auch, also so ein bisschen braucht das noch, glaube ich, aber ich habe jetzt Bock und bin auch frohen Mutes und hoffe, dass die Jungs ein gutes, gute WM machen, das haben sie verdient, haben wir alle verdient jetzt, weißt du?
Absolut. Und weil das Spiel der Schweizer gegen Katar hat ja gezeigt, das kann auch echt anders ausgehen, dass du denkst, irgendwie, du hast eigentlich irgendwie dir gehört das Spiel, du nutzt halt ein paar Chancen nicht und auf einmal steht es 1-1 und du sagst, oha, mit dem Punkt hat man eigentlich gerechnet. Björn, mein kleiner Engel der Liebe und des Friedens, gibt es irgendwas an diesem Spiel oder an dem Kader von 26 Mann, was dir gefallen hat oder fandst du alles nie so doll?
Also war alles scheiße.
Ja, so ist ja unser Björn, ja. Shitstorm bei 3, 2, 1.
Also kurz zum Shitstorm. Ich wollte ja wirklich mal so einen richtigen Shitstorm haben von den Türken, aber es kam nichts.
Aber hattest du nicht schon mal einen bei TikTok, dass einer irgendwas, du hattest schon mal einen, oder?
Ich hatte mal einen Shitstorm. Und zwar, Kukurea hatte den Ball in einem Action an die Hand bekommen. Und habe ich gesagt, guck, der trainiert es. Und
es gab dann Aufnahmen aus der Trainingssituation von ein paar Tagen vorher von Spanien, wo genau das gleiche irgendwie passiert ist. Und dann hast du nämlich rausgeballert und dann gab's nämlich, oh la la, da gab's ein Tänzchen. Da ging's richtig.
Und das habe ich gefeiert. Ich will das öfter.
Führst du deine Ehe auch so oder ist das irgendwie eigentlich nur?
Nee, nur beim Fußball.
Okay.
Und auf jeden Fall, das Spiel gestern, also das 1-1 hat mich brutal aufgeregt und da war ich auch bisschen down, ja, und habe auch in die Gruppen reingeschrieben, dass mir das voll auf den Sack geht und dass es gar nicht so einfach ist und so weiter und so fort. Aber ja, ist ja alles hat sich alles zum Guten gewendet und
Hätte man Steffen sehen sollen.
Was waren das aber auch? Wie kann das denn passieren, dass du da so ein Tor kassierst?
Ja,
wenn wir 3-0 führen und du kassierst ein Tor, das ist scheißegal. Aber beim 1-0 kassierst du dann das 1-1, dann kann es ganz schnell in eine andere Richtung gehen.
Letzter Point. Und es war genau der Punkt, die Reaktion. Wir waren gestern hier beim Nachbarn grillen mit einem Kumpel vom Leini. Und liebe Grüße. Und Finn war auch am Start. Wir haben gegrillt, ein Bierchen getrunken. Und es war genau, die führen 1-0, die Jungs. Und du sagst, okay, jetzt ist entscheidend, was jetzt passiert. Also jetzt müssen sie jetzt nach wie vor hohes Pressing und noch das 2-0 und 3-0, dass du am besten die zweite Halbzeit nur noch auslaufen kannst. Und dann kommt halt dieses 1-1 und denkst dir, ey, fuck off. Und jetzt nicht irgendwie, wenn du einen richtigen Seuchentag hast, triffst du nämlich das Tor nicht mehr, verlierst deinen Beat und deinen Rhythmus und dann hast du auf einmal so ein 1-1. Aber ich muss sagen, ich fand, also, wie gesagt, wir haben jetzt bei dieser WM schon gesehen, das kann auch anders ausgehen oder anders aussehen. Die Schweizer gegen Katar. Also, und es waren schöne Tore, es war vernünftig ausgespielt, es war intelligent zu Ende gespielt. Nicht verkehrt.
Das Tor kann aber auch was Gutes gewesen sein, ne? So ein Hallo-Wach-Effekt, so, ey, es ist WM, ihr müsst da sein. Weiß man nicht.
Ja, klar.
Ich glaube, die Trinkpause war so der Magic Moment für die Deutschen. Ich glaube nämlich, die Trinkpause fand statt in einem Moment, wo die für mich, wie du schon sagt hast, ich war auch stinksauer nach dem 1-1. Ich bin hier zu Hause rumgetigert und habe gedacht, das darf einfach nicht passieren. Das kotzt mich auch an, weißt du? Also das hat mich richtig geärgert. Und ich glaube, da hat tatsächlich die Trinkpause uns geholfen, dass man sich ein bisschen sammelt und ein bisschen konzentrierter mal weiterspielt. Kurioserweise, diese komische Werbetrinkpause oder was auch immer das sein soll, in einem klimatisierten Stadion.
Weißt du? 25 Grad war da drin.
Ja, also, weißt du,
das ist ja Bullshit, weißt du, wenn sie irgendwo in der Wüste spielen, sage ich nichts, aber das ist doch Schwachsinn. Und dann auch aber zwei oder drei Stück. Das aber
ist
ja noch.
Also diese Trinkpause ist ja auch gerade im Internet ein großes Thema. Ist es für mich ist das so, wo ich sage, das ist ja fast cool. Also in meinem Alter schafft man halt sich mal eine Dreiviertelstunde am Stück nicht aufs Klo zu gehen. Also ich nutze das für mich für eine Pipi-Pause und sage, ich bin dankbar, Herr Infantino. Vielen Dank. Also ist es für euch, ich finde das immer so.
Ja. Wäre geil, wenn der Neue so mitten im Spiel sagt, warte, ich muss aufs Klo.
Nee, aber wie ist es für euch? Ich finde, einerseits, dann wird halt direkt jemand gesagt, das kann nicht sein und trink Pause und das ist doch nur. Du sagst, na ja, aber es ist ja egal. Also wir leben halt einfach wir sind halt einfach im Kapitalismus. Wenn du da keinen Bock drauf hast, dann zieh in den Wald und ernähr dich von irgendwie Käfern und irgendwas. Ja, also ich muss es ja nicht gucken. Du kannst
aber
ja
musst
jetzt auch
du
nicht
wirklich,
so
eine Trinkpause. Musst du wirklich aus jedem Furz was rauspressen?
Nee, aber du hast natürlich den Punkt, wo du sagst, also okay, wie spannend ist das jetzt, den Jungs beim Trinken zuzugucken? Ja, dann können wir Werbung machen. Also, weißt du, wo du sagst, du kannst jetzt auch nicht jedes Mal irgendwie sagen, also heute gibt's eine Trinkpause, ab 26 Grad gibt's keine Trinkpause, sondern du sagst, wir ziehen es jetzt einmal durch, wir haben das Klima hier, wir haben uns dafür entschieden, dass wir die
Werbung zukommen. Es wäre doch aber auch mal cool, dass wenn da so eine Trinkpause ist, da jemand hingeht mit so einem Mikrofon, so wie beim Boxen früher, mit Mikrofon und einfach mal so reinhält.
Aber du willst natürlich
damit man hört, was die sagen.
Genau, aber du willst natürlich nicht, der Nagelsmann will ja nicht mit offenen Karten spielen und sagen, so, also jetzt du deckst die 3 und du faulst die 6 und so.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, in 100 Jahren Fußball ist noch keiner irgendwie wegen Dehydrierung auf dem Platz bei unter 40 oder 35, 30 Grad irgendwie umgekippt und gestorben. Warum musst du bei 25 Grad, wie ihr gerade gesagt habt, das wusste ich jetzt gar nicht, die Gradzahl, eine Trinkpause machen? Das ging vorher ohne. Fußball lebt doch davon. Es gibt zwar Unterbrechungen durch Fouls, Einwurf und so, aber wir sind noch nicht beim Football. Was ich deswegen langweilig finde, weil okay, das gehört zum Spiel dazu, Taktik und so, aber weil da kein Fluss drin ist. Und das nimmt doch den Fluss auch irgendwie.
Ja, aber also sei mal nicht böse, wenn das von einem kommt, der irgendwie dessen Lieblingsinstrument die Couch ist, weißt du, also wo du sagst,
trotzdem haben die Fußballer früher ohne Trinkpausen auch geschafft. Das ist,
Ja, aber früher gab es auch irgendwie gar nichts, außer den Ball und den Rasen. Sönke, findest du, die Trinkpause ist legitim? Ist das nervig? Ist das, wie soll man das handeln? Oder ist es dann doch wirklich einfach nur pure Geldmacherei, weil dann nochmal 3 Werbeblocks reingeschoben werden?
Also das sind so mehrere Komponenten. Auf der einen Seite ist der Fußball mit Sicherheit athletischer und dadurch auch einfach anspruchsvoller, körperlich einfach anspruchsvoller geworden. Das ist, machen wir uns nichts vor, Hans-Peter Briegel und Konsorten waren geile Atzen. Aber ich glaube, die sind auf jeden Fall 3-4 Kilometer vermutlich weniger gelaufen.
Und waren keine Filigrantechniker, okay.
Und haben da jetzt nicht irgendwelche, weiß nicht, 90-Gramm-Schüchen an und was weiß ich nicht alles und schießen Schüsse mit Effe oder weiß der Kuckuck was. Aber gleichzeitig ist natürlich trotzdem ein bisschen auch der Fluss draußen, was da den Fußball auch ausmacht, dass du eben halt auch einfach mit solchen Momenten umgehen ist. Und man kennt das, wenn man mal lange Strecken schwimmt, läuft, was auch immer, denkst du, ich kann nicht mehr. Und dann den Punkt zu erreichen, dass es dann doch wieder weitergeht und du dich wieder konzentriert aufs Spiel einlassen kannst, das fällt dadurch natürlich aus. So ein bisschen, ich glaube aber, dass der Faktor, den ja kurioserweise Jürgen Klopp, der sich, finde ich, meiner Meinung nach auch generell keinen Gefallen tut mit diesen ganzen Magenta-Sprüchen.
Oh,
muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich schwierig, einfach aus allen und der dann irgendwie mit Geld kommt und so, weil er arbeitet für Red Bull, weißt du, was ich meine? Also, keine Ahnung, da ist so ein bisschen, also ich finde es jetzt aber auch nicht so schlimm. Also ich glaube, wie viele Trinkpausen gibt es? 2, 3?
3, glaube ich. Oder 2, ja.
Pro Halbzeit.
Ja gut, also bevor du jetzt irgendwie, also ich glaube, der Skandal ist größer, wenn dann wirklich mal einer dehydriert umkippt, weil er sagt, ich bin halt ein Hardcore-Schwitzer, sagt dann, lass die Jungs trinken. Ja, also ich, ja.
Also ich finde es ein bisschen albern, aber jetzt auch nicht total schlimm. Weißt du, wenn jetzt wie beim Eishockey mit der Orgel und jedes Mal und irgendwelche Ponton-Girls da rumtanzen und Coca-Cola-Bilder zeigen oder so, kann ich damit leben, weißt du? Kann ich einmal kurz irgendwie die Couch lüften oder was auch immer. Also ist ja nicht so schlimm.
Es nervt mich auch jetzt nicht so, dass ich wegschalten würde. So ist es jetzt auch nicht. Das ist Quatsch. So krass stört es nicht. Aber es ist halt auch wieder so eine ungewohnte Sache, ja. Wenn die trinken müssen, lass sie trinken. Klar, logisch. Aber es war bis jetzt immer anders. Aber gut, du siehst ja, es ist ein Streitthema. Aber ich finde jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, das macht das Spiel kaputt. Nee.
Haben wir noch was zum Spiel? Ich fand's jetzt auch, also wir haben ja das Spiel wirklich von A bis Z geguckt, aber ich fand's cool. Ich fand's cool, dass die Tore gefallen sind. Neuer kannst du schwer bewerten, die Abwehr kannst du schwer bewerten.
Stimmt, ja, stimmt.
Sané hätte ich noch, Sané, weil auch in der Presse gerade überschwänglich, würdet ihr ihn als Umfrage vom Kicker, würden sie ihn im nächsten Spiel spielen lassen, weil der ja wirklich im Vergleich zu den anderen, den hast du ja gar nicht gesehen. Selbst in Mecker.
Also, die Ballannahme war natürlich sahne.
Wenn das Ding reingeht, ja, wenn das reingeht, dann ist es das Tor des Turniers.
Ja, genau, ja, dann redet auch keiner über seine Leistung
gestern. That's the point. So,
aber er hat ihn nicht reingemacht. Ja, insgesamt die Leistung war okay. Er hat viel nach hinten gearbeitet, das muss man sagen. Also der hat
Kimmich
schon auf der rechten Seite auch unterstützt. Aber dann diese Hacke, die ins Nichts gegangen ist, was den Ball gefährlich gemacht hat. Ja, also da waren so zwei, drei Sachen drin, die hätten nicht sein müssen. Ja, und deswegen, meiner Meinung nach, lass Sané erstmal draußen und bring Undav von Anfang an.
Weil laut Presse, also sowohl die Bild als auch der Kicker, der ja ein bisschen vorsichtiger ist in der Wortwahl wie die Bild oder als die Bild, hast du echt gedacht, der hat ja gar nichts gemacht nach dem, was da stand. Leistung im Vergleich zu den anderen und der
ist ja auch immer, also ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. So,
weißt du? Also wenn ich Noten verteilen würde, ja, es gibt ja die Bildnoten, die Björn-Note wäre eine 4.
Ja. Das ist wahrscheinlich einfach, gegen so eine Mannschaft zu spielen.
Ich würde auch dem vielleicht so eine 3- geben, weil er hat gemacht. Er war ja jetzt nicht ein totaler phlegmatischer Typ. Er hatte einfach, die Ballannahme war der Hammer. Und wenn er das Tor gemacht hätte, würden wir darüber nicht reden. Absolut. Gleichzeitig hat er aber auf jeden Fall auch echt ein paar Dinger verbockt. War auch ein, zwei Mal unkonzentriert. Aber er hat trotzdem nach hinten gearbeitet. Also, ich glaube, dass er ihn trotzdem bringt. Das ist irgendwie so ein Nagelsmann-Sané-Bonding. Ist auch okay, weißt du, müssen wir nicht verstehen. Vielleicht löst sich der Knoten ja auch irgendwann. Vielleicht ist Undav tatsächlich, also ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, was Nagelsmann sagte, angesprochen auf den, ich bin ein riesen Undav-Fan. Ich liebe den Typen.
Der ist weißt cool. Du?
Wie Undav ins Spiel kam und was er alles Tolles geleistet hat, nämlich zwei Vorlagen plus ein Tor. Dann hat er auch nur wieder gesagt, ja, das hat er gut gemacht. Bei jedem anderen hätte er gesagt, ja, das war Weltklasse. Also ja, irgendwie, genau. Irgendwas ist da, ich habe keine Ahnung, was das ist, ja, aber keine Ahnung, ich verstehe das auch nicht, weil Undav ist ein Megatyp. Ja. Ich würde den auch mal von Anfang an bringen, aber vielleicht ist er
als Joker,
genug, der ist natürlich mehr als ein Joker, ja. Aber auf der anderen Seite, wichtig ist, dass der bei Laune gehalten bleibt. Weißt du? Also das ist, wenn der jetzt irgendwie merkt, ich bin hier immer nur zweite Wahl und so, das wäre halt doof. Ne? Aber das können wir natürlich nicht beurteilen. Ich finde aber,
das denkt er gar nicht.
Ich glaube auch. Ja, ich glaube, das ist wirklich so ein Team-Gott, weißt du?
Ja,
und ich glaube, der sieht das Ergebnis und das zeichnet ihn noch einmal mehr aus, weißt du?
Und ich finde auch, der Undav hat echt so einen Poldi-Charme. Also einfach
so. Ja, so ein bisschen.
Der kommt da mit seiner Plastiktüte zum Training an. Der Sané kommt mit so einer Schick. Und der sagte, ja, der Sané kann, die können alle tragen, was sie wollen, die Taschen haben, die sie wollen. Ich habe einfach Platz gebraucht für meine Schuhe. Mir ist das alles völlig egal. Also er hat echt so einen Poldi-Charme. Und ja, ich sehe Undav als Typen einfach auch echt immer ab Sekunde eins. Wenn der fit ist, ich glaube, den bockt es auch überhaupt nicht, ob der jetzt gegen Curaçao spielt, gegen Spanien, gegen Frankreich, Brasilien, Argentinien. Ich glaube, das bockt den wirklich nicht. Da ist der komplett irgendwie, da geht er ohne Filter ran und sagt einfach, ich hab Bock zu kicken und ich mach die jetzt alle nass. Ja. Also, wie der Sönke sagt, irgendwas muss da im Nagelsmann-Trainerteam, irgendwas müssen die da sehen, was scheinbar dann doch nicht, vielleicht Edeljoker, ich kann's mir nicht erklären. Also, ich fand Sané gestern nicht verkehrt, aber ich verstehe die Position. Es ist immer so dieses, du stehst immer daneben und sagst, eigentlich könnte er mehr. Eigentlich
ich glaube auch, der wird immer kritisiert. Ich glaube, der wird immer kritisiert. Und die Audi,
liegt auch ein bisschen an seiner Art, glaube ich.
Ja,
meine Frau hat letztens eine Werbung von denen gesehen und hat gesagt, der sieht arrogant aus.
Das schwingt immer so mit. Und natürlich, wenn er dann so ein Täschchen trägt oder so eine Jacke für 100 Millionen Euro, du sagst, ach, lass doch bleiben. Aber ansonsten habt ihr sonst noch, also für mich, auf jeden Fall ein Kandidat, generell als Kopf der Mannschaft übers Turnier ist auf jeden Fall Schlotterbeck. Also Schlotterbeck ist auf jeden Fall für mich einer, wo ich sage, der tut der Kabine auch gut, der tut dem Spiel gut und ich glaube, der kann echt nochmal der Unterschiedsspieler sein. Habt ihr Kandidaten, wo ihr sagt, auf den seid ihr besonders gespannt? Jetzt mal angenommen, das Turnier geht für uns ein bisschen länger.
Ja, auf jeden Fall. Brown. Aber bei Brown dachte ich schon, noch ist ja noch unser Brown, wir wissen nicht wie lang. Bei Brown dachte ich mir aber schon, dass er Leistung zeigen kann. Der ist sehr unbedarft und wie sagt man, der macht, wie du gesagt hast, bei Unwerf. Ich glaube, der geht einfach ins Spiel. Wer mich überrascht hat, weil ich habe ja vorher noch gesagt, was will der denn auf dem Platz? Felix Mecker. Also der hat mich echt umgehauen. Mein lieber Scholli hat der richtig, ich weiß, der Björn,
kennt lass mich gerade sagen, der Björn hat es vorher gesagt.
Oh. Aber der hat mich, der hat was.
Ich habe euren letzten Podcast gehört. Ich glaube, du hast das, Björn, hast das alles, du hast die Aufstellung vorausgesagt, alles, ne, oder?
Richtig. Ja? Also, ja, lieber Kicker, wenn ihr jemanden braucht, der wirklich Ahnung hat.
Ja, ja. Also, mir tut es tatsächlich erstmal leid, um den Lennart Karl tut es mir total leid.
Ja.
Den hätte ich gerne einfach gesehen, weil das sind so unbeschwerte Typen. Mhm. Die sind noch nicht so abgewichst und haben einfach Bock auf Kicken, genau wie Brown, den ich super finde auch. Ne Matcher freut mich total, dass der so explodiert. Bei Schlotterbeck war es wichtig, dass er die Bude da gestern gemacht hat und auch sein Trauma los wird. Also lustigerweise haben ausgerechnet die Dortmunder alle gestern echt gut performt.
Mhm.
Wer weiß, wie lange sie dann noch bei uns bleiben. Man kennt das Spiel ja. Aber das ist jetzt erstmal völlig egal. Ich habe mich für den, also ich finde Brown, das ist ein Riesentyp.
Ja.
Wie alt ist denn der? 20, 21 oder was?
Mhm. 22, 23, glaube ich.
Also ist noch ganz, ganz jung.
Ja. Und Mosala fand ich auch, dafür, dass er so schwer verletzt war,
ja,
eine Stunde lang echt erstaunlich stabil, ne? Und auch maßgeblich.
Der wird auch noch, ne? Der wird auch sich auch noch verbessern im Turnier. Also davon bin ich überzeugt, dass er sich noch steigern wird.
Aber ich finde es ganz schön, weil es gab doch die ganze Zeit immer bei den ganzen Radiofernsehen, da gibt es doch immer ein Orakel. Eigentlich ist der Björn unser Orakel. Oder kannst du nicht so ein Orakelkostüm dir aus dem Faschingsverleih?
Ja, setz dich mal in so ein Aquarium rein und dann, ja.
Es gab doch diesen, ich habe das irgendwo gelesen, ich weiß nicht, bei NTV, es gab doch so einen goldenen Kanarienvogel in Mexiko und der hat das ist das Orakel von Mexiko, da kann ich nochmal recherchieren, und der hat auch Deutschland getippt.
Auch nicht.
Und
also, das wäre was.
Ich wollte gerade sagen.
Ich hoffe auf den.
Also, wir brauchen auch sowas. Björn, hol dir goldene Farbe, setz dich auf irgendeine Stange.
Aber jetzt mal ohne Scheiß, Menes. Das war jetzt Curaçao. Was ist mit den nächsten beiden Spielen? Da kommt die Elfenbeinküste, die haben Frankreich geschlagen. Dann kommt Ecuador. Die Elfenbeinküste hat gewonnen gegen Ecuador. Ne? Ich glaube, 1-0.
Also knapp, aber ganz knapp, fast in der Nachspielzeit das 1-0.
Aber das ist kein Curaçao. Das wären jetzt 3 Euro fürs Phrasenschwein, aber die Elfenbeinküste musst du knacken, auch erstmal. Die spielen auch wahrscheinlich nicht den Fußball. Ich habe das Spiel nicht gesehen, auch leider keine Ausschnitte, aber ich glaube nicht, dass sie sich wie Curaçao hinten reinstellen mit Elfmann. Das kann ich mir nicht. Ja. Kommt uns das vielleicht aber gerade das zugute, dass eine Mannschaft offensiv spielt? Wie die Eintracht, Björn. Wenn die Eintracht einen offensiven Gegner hat, spielen wir immer gut. Dann können wir kontern und so weiter.
Erinnert euch mal so an vergangene Turniere, wo wir gut abgeschnitten haben. Also nicht die letzten zwei, sondern die 3 davor zum Beispiel. Im zweiten Spiel haben wir uns immer schwer getan.
Stimmt.
Wir haben uns im zweiten Spiel immer schwer getan. Egal, ob es Ghana war. Ich glaube, 2010 war es Ghana. Egal, ob es, ich glaube, einmal war Serbien dabei.
Stimmt,
im dritten weiß ich gar nicht. Also, zweites Spiel tun wir uns immer schwer.
Und gegen wen geht's jetzt? Am Samstag?
Elfenbeinküste. Und deswegen, ich habe das gestern auch schon so ein bisschen mal um ein, zwei Ecken weitergedacht. Ich dachte mir dann auch, wer weiß, wozu das 7-1 gut ist, weil stell mal vor, wir spielen jetzt. Das sowieso, aber wer weiß, wozu, also jetzt das 7-1 könnte relevant werden, nachher, wenn es um Punkte, also um Tordifferenzen geht, weil jetzt, stell dir mal vor, wir verlieren das Ding oder spielen unentschieden und gegen Ecuador machen wir so ein, jetzt mal Worst Case. Ich glaube aber trotzdem, wenn du Weltmeister werden willst, musst du jeden schlagen, weißt du? Und vielleicht kann man auch einfach mal wieder durchmarschieren. Das wäre auch mal schön. Ne? Und nicht so ein Gezitter. Also ich glaube, die gewinnen gegen die Elfenbeinküste, ich sag jetzt mal verrückt 3-1.
Ich glaube auch Stand jetzt und vor allen Dingen, also jetzt nur Stand jetzt ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Kader, was der Björn auch gesagt hat, im Vergleich zu den letzten großen Turnieren, ist das Umfeld, die Ruhe im Umfeld und ein Typ wie Rudi Völler. Das heißt, Rudi Völler auf jeder Pressekonferenz, wir machen dir keine Politik. Fangt erst gar nicht damit an. Es gibt kein. Es wurde auch damals 82 und Olympiade irgendwie bestreikt und hat alles nichts gebracht, bringt nichts. Wir sehen es, wir lesen Zeitungen, wir sind nicht doof, wir sind im Internet, aber nein. Ganz wichtiger Punkt. Ganz wichtiger Punkt. Der Rudi Völler ist echt wie so ein Löwenpapa und der schnappt sich auch in Jürgen Klopp und Thomas Müller sagt, hier, ihr Spaßvögel, ich weiß, was ihr da macht und so. Man muss immer ein bisschen bei euch aufpassen, aber Müller, sondern ich finde dich halt verkehrt, wenn du dir mal einen Trainerschein irgendwie besorgst, dann weißt du mal so ein bisschen, was Backstage passiert. Und du hast richtig gesehen, wie so zwei Orgelpfeifen.
Ja.
Jürgen Klopp sich nicht mehr getraut, selbst ein Klopp. Wenn Rudi Völler spricht, dann hältst du das Maul.
Und aber Rudi Völler hat eine Strahlkraft wie kaum eine in Deutschland. Guck mal hier.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn du mit diesem Wissen auf das Spielfeld gehst und du weißt, wir haben hier ein ruhiges Umfeld, du kannst dich wirklich, also wenn du jetzt so ein bisschen Wechselgedanken hast wie der Brown, da kann keiner was machen. Das ist halt so, da kommen Fragen. Und es versteht ja auch jeder, wenn er zu den Bayern geht. Ist doch alles cool, gibt's auch gar kein Problem.
Ja, natürlich.
Aber ich glaube, Rudi Völler ist wirklich... Wir haben das nächste Thema. Aber ich glaube, Rudi Völler ist wirklich ein wichtiger Faktor. Stand jetzt für, du kannst in Ruhe kicken, du kannst dich, es braucht keine Politik, egal was für Fragen kommen. Und das hat mir jetzt schon sehr gut, und auch so Klopp, Müller zu sagen, ja, die ziehen das so ein bisschen ins Lächerliche und der noch Trainer Nagelsmann, da wird der Klopp ja jetzt gerade so ein bisschen online verprügelt und auch von den Experten. Ich glaube, Rudi Völler ist ein wichtiger Faktor, dass du wirklich als junger Mann sagen kannst, ich konzentriere mich auf den Fußball und das Spiel hat es gestern gezeigt, das war schon ziemlich gut.
Ich finde, auf jeden Fall Völler für mich jetzt schon Mann des Turniers, sowieso, absolut, ohnehin schon immer gewesen, Legende, und er wird angespuckt und haut ihm noch nicht mal auf die Rübe und so weiter, ein super Typ, er hat auch genau richtig reagiert. Ich fand diese ich fand das grenzwertig, weil mich hat das so ein bisschen daran erinnert, da gibt's eine Doku, die lief jetzt auch, glaube ich, die kann man wahrscheinlich in der ZDF-Mediathek sehen. Das sind so eine Reihe und da geht's um die WM 94.
Habe ich gestern gesehen. Ja, mit Bertie Fuchs.
Hat das so maximal daran erinnert, dass der Beckenbauer da so komische Sticheleien und
wir sind ab jetzt unbesiegbar, wir gewinnen alles.
Und du kannst doch nicht mitten in dem Turnier, auch wenn es natürlich nur lustig gemeint war, so ein Fass aufmachen. Also das finde ich einfach, da steht er da, grinst sich ein. Ich fand das, du musst auch aufpassen, dass er sich nicht jetzt, ich habe den ja geliebt, natürlich, tue ich wahrscheinlich auch immer noch, aber ich fand das irgendwie unangenehm. Ich fand, das war alles so.
Man muss aber dazu sagen, er hat sich auch entschuldigt gestern nach dem Spiel.
Beim Lagerstein direkt,
Der hat gesagt, ich hätte mir am liebsten selbst auf die Fresse gehauen. Dafür.
Ja.
Man muss den Klopp halt auch nehmen, wie er ist. Der ist jemand, der ist mit dem Mund schneller, als er nachdenkt.
Deswegen hat er auch schöne Zähne.
Das ist aber auch das, was die Leute an ihm lieben. Ja?
Absolut.
Aber ganz ehrlich, diese Doku, ich habe gestern, nach dem Spiel lief der zweite Teil. Und ganz ehrlich, ich wusste das gar nicht, dass der Vogts, ich habe das, damals war ich 13 und ich habe die WM schnell vergessen, weil die ist ja nicht erfolgreich. Ich wusste das gar nicht, dass da so auf ihm, auch vor allen Dingen intern aus der Mannschaft, dass der dann so wie so ein kleiner begossener, und ich meine das jetzt nicht sarkastisch, wie so ein kleiner Junge, begossener Brudel, der Arsch war vom Dienst. Das hat mir schon leid getan, weil ich
meine, Bundestrainer. Damals war ja die Bildzeitung noch mächtiger und noch stärker und die hat den richtig monatelang.
Ja, aber deswegen umso schöner, dass er dann 2 Jahre später Europameister wurde. Ja. Mit dem ersten Golden Goal und auch dem einzigen, nämlich von Oliver Bierhoff. Also das war allein ihm zuliebe schon alles wert. Ja, das muss man wirklich sagen. Mir war das auch nicht so klar, dass da die 90er-Weltmeister waren ja, glaube ich, fast die Hälfte der Mannschaft.
Ja.
Beckenbauer im Nacken, die Bild im Nacken. Und dann ist er auch ein anderer Typ. Das ist immer dieses Vergleichen auch mit Trainertypen oder Spielertypen. Es ist ganz, ganz schlimm gewesen. Der tat mir total leid.
Und vor allem,
dann sitzt er da und guckt so traurig und so.
Und zwei Sachen noch. Einmal, dass er danach nicht freiwillig aufgehört hat, Respekt. Und da ich musste automatisch an die Szene denken, er vor dem deutschen Fanblock nach dem Finale und macht die Laune. Da kriegst du, da ist wieder, es gibt doch ein bisschen Gerechtigkeit wohl.
Ja, das stimmt.
Steffen, hast du noch was auf dem Zettel?
Ich hätte jetzt noch eines, also wir könnten ja stundenlang über die WM, aber jetzt lass uns ganz kurz nochmal ein bisschen in den Eintracht gefühlen. Großes Thema ist jetzt Krösche. Auch Söke von außen betrachtet.
Sandy Krösche brummt.
Ja, Sandy, und das ist ein großes Thema. Geht Krösche zu Milan? Ja oder nein? Nochmal so als abschließende Frage.
Nee, ich glaube auch nicht, tatsächlich.
Meinst du?
Was soll er denn da?
Naja, gut, in Verbindung mit Glasner. Glasner wird hier auch gehandelt und beide können einen Club top aufbauen. Amorim,
der Trainer, soweit ich gelesen habe.
Ich hätte nichts dagegen, wenn Glasner zu Milan geht. Okay, wie sagst du es anders, aber nicht Krösche. Obwohl Milan mein Club ist aus Italien.
Meinst du, wäre das, will Milan ihn dann eigentlich doch nicht oder sollte Krösche es nicht machen? Was meinst du?
Also ich habe heute gelesen, dass es keinen Anruf von Milan gab.
Das
hat
also
der Präsident von der Eintracht gesagt und dass er relativ sicher ist, dass Krösche bleibt.
Das Ergebnis ist klar irgendwann. Bis
2028.
Okay, ich bin gespannt.
Also dann doch eher eine Ente.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, guck mal, alle haben Angst. Ich will auch nicht, dass es geht, aber wir haben doch in den letzten Jahren alles gut geschafft. Der Freddy Bobic ist weg, alle dachten, scheiße, was
ist
jetzt?
Ja, aber es ist schon ein Unterschied, ob jemand genau in der Transferphase geht, kurz davor, wo die Mannschaft geplant wird, ja, oder so wie beim Bobic, ist schon drei, vier Monate vorher klar war.
Ja, natürlich, klar. Ja, logisch.
Eure Probleme hätte ich gerne. Weißt du? Ich lese heute zum Beispiel, dass nicht nur Schlotterbeck bei Real angeblich ein Thema ist, sondern jetzt auch natürlich auch noch eine Metscher. Für mich ist Real ja mittlerweile auch jetzt gerade, wo Mourinho da wieder ist, der maximal unsympathischste Club, musst du auch erstmal schaffen.
Da kommt, der wird ja noch unsympathischer, weil Cucurella geht ja auch
Cucurella.
Noch
zu sehr. Oh, stimmt. Ich kann sagen, die spanische Hand geht da jetzt auch wieder hin. Ja,
spanische Hand.
Ja, also ganz, ganz komischer Club. Vini, Mbappé, Mourinho, also auch maximal unsportlich, nicht gratulieren zum Ball d'Or oder was auch immer. Oder also ein komischer Club. Ein Freak als Präsident, auch ein totaler Psychopath. Also
in der Kneipe hätte ich jetzt gesagt, ein richtiger Hurensohnverein. Also
einmal
Piep. Nee, aber es war ja, aber es ist ja tatsächlich, also für mich war ja lange Zeit, das PSG war so das Monster,
ja, weil
es
hatte
Geld zu tun. Jetzt haben sie Luis Enrique, der ist geil.
Der ist
und
gut.
Die spielen einen geilen Fußball vor allen Dingen auch, weißt du? Und die haben die ganzen ekligen Viecher alle schön zu Real verkauft oder sind da zumindest weg. Und jetzt findet man auf einmal Real beschissener als PSG. Das muss man erstmal schaffen.
Das muss man erstmal hinbekommen. Ja. Ja. Ich würde gerade doch flotter ein Setfoto machen und meine Damen und Herren. Sülke, sag uns doch gerade noch, wo können wir dich demnächst, gibt's Projekte, gibt's, wo man sagen kann, da können wir einschalten, da können wir Sönke Möhring bewundern?
Ich drehe und es gibt Projekte, also was ich drehe, kann ich noch nicht preisgeben, aber demnächst kann man mich, glaube ich, sehen.
In einer Doku über Real Madrid.
Ja.
Du spielst genau. Mourinho.
Ja. Ja, genau, ich würde mich als Mourinho anbieten. Genau, because I'm the special one. Aber ich habe ab Herbst, Spätsommer, da läuft relativ viel in der ARD, ZDF, es wird ein Polizeiruf Rostock laufen, dann wird es eine neue Serie laufen in der ARD ab November, Friesen-Junkies, könnt ihr euch schon mal merken, es wird sehr lustig. Dann wird es ein Steiermax-Krimi in der ARD geben, glaube auch im Oktober oder so, also. Ja.
Und ich darf jetzt auch einen Triumph genießen, ganz kurz. Ich mach's ganz kurz. Über meine Arbeit ist eine Einrichtung für Schulbegleitung und so. Und da ist eine, die ist Eintracht-Fan. Wir haben uns unterhalten. Podcast Pipapo. Ja, wen habt ihr denn zu Gast in der nächsten Folge? Sag ich schön, Möhring. Herr Möhring, den Namen kenne ich. Was ist ein Schauspieler? Sag ich, wo hat denn der mitgespielt? Sag ich, und die ist voll der Tarantino-Fan. Und ich sag, Inglourious Basterds. Halt's Maul! Ich sag, der kommt doch nicht zu euch. Sag ich, warum?
Klar.
Wen hat denn der gespielt? Sag ich, der hat eine Doppelrolle gehabt. Und wenn sie das morgen sieht, sagt sie, ich sag nichts mehr.
Grüße gehen raus, die Herren. Vielen, vielen Dank. Sönke Möhring! Wuhu! Sönke, Dankeschön!
Ich hab zu danken. Es war schön bei euch. Ich hoffe, wir können schnell bald wieder fachsimpeln.
Du bist immer herzlich eingeladen, Sönke.
Wir haben viel zu bereden. Wir haben gar nicht die ganzen anderen Kackspiele beurteilt.
Machen wir noch.
Wir wollen morgen. Bis dann. Sönke, nächste Einladung folgt.
Bis dann.
Sehr gerne.
Bye bye.
Ciao.
Ciao. Bye bye.